Ja, Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, ich habe heute wieder ein Bild von Marc Chagall mitgebracht. Es trägt den Titel König Salomo und stammt aus dem Jahre 1956. Ja, die Bilder von Marc Chagall sind manchmal, wir würden sie heute Wimmelbilder nennen. Also Bilder, auf denen man, wenn man genau guckt, immer wieder was Neues entdecken kann. Ich habe überlegt, ich kann eine Bildbeschreibung geben, aber wir können auch so ein paar Dinge einfach mal zusammen überlegen. Wer sich traut, kann mal sagen, was auf diesem Bild so zu sehen ist. Ja, ich hörte König, ne, und dann Anbetung mit erhobenen Händen. Bitte, was? Ein Buch ist zu sehen. Ich kann das mal so ein bisschen beleuchten. Da ist ein Buch. Genau, ich habe den Leuchter mit hier.
Da ist auch ein Leuchter.
Da ist der Leuchter, ne? Der siebenarmige Leuchter.
Das Lamm ist auch zu sehen.
Das Lamm. Aha. Oder eine Ziege ist irgendein Tier, ne?
Ein Dorf oder eine Stadt.
Genau, hier sehen wir Gebäude. Und hier scheint sogar so eine Flamme zu sein, ne? Genau. Wenn wir oben gucken, finden wir bei Chagall oft so, oben schweben noch so angedeutet Engel herum.
Ja.
Steintafeln, was könnten das für Tafeln sein? Ja, genau, ne? Also die Gesetzestafeln, man kann es sehen, weil hier so Buchstaben drauf sind, nicht? Alpha oder nee, Aleph, also der erste Tafel und zweite Tafel des Gesetzes, genau. Der hat eine schiefe Krone auf, der Salomo, ja. Ne, dann sieht man hier einen Bogen. Ne, also so ein Glanz Gottes oder auch ein Regenbogen, ne, in der Richtung.
Und das Gesicht, was so nach fünf Bettel Möglichkeit hat, wie eine Feuerzunge auf dem Kopf.
Was meinst du?
Oben, in der Mitte, ja, noch ein bisschen höher auf dem Kopf, da des Tartarens. Könnte man als Feuerzunge.
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Man kann immer so ein bisschen spekulieren, nicht? Bei Chagall. Ich hatte mal so eine Beschreibung dazu gelesen und möchte einfach das auch so ein bisschen mit eigenen Gedanken noch verbinden. Also ich finde, der Salomo, darum geht es ja, König Salomo, der sieht auf dem Bild sehr glücklich aus. Nicht? Also sein Gesicht wirkt ganz entspannt und freudig. Jubelnd erhebt er die Arme zum Himmel. Er hat ein helles Gewand an und das unterstreicht sicherlich auch die Freude. Man sieht es nicht ganz deutlich, aber er kniet beim Gebet, nicht, und bringt so auch eine Ehrfurcht vor Gott zum Ausdruck. Das Bild wird von den Farben Violett und Gelb bestimmt. Man kann also fast so eine Linie ziehen. Wenn ich das nochmal mache, wenn man hier so eine Linie zieht, ne, die Hälfte ist sehr stark violett und hier unten ist alles mehr von gelblichen Tönen geprägt. Ein Kunstsachverständiger sagte, violett ist so die Farbe des Geistes, der Spiritualität, der Kirche auch. Ne, und gelb ist einfach so die Natur, die Freude da, ist Wärme von der Sonne. Also beides hier kommt hier zusammen, nicht? Das Göttliche, aber auch eine große Freude am Leben, nicht? Da blüht etwas, blühendes Leben. Und der Bogen, der erinnert mich an den Regenbogen. Und der Regenbogen ist ja ein Symbol für die Treue Gottes. Gott hat mit der Menschheit einen Bund geschlossen, einen Friedensbund. Und Gott möchte nur das Beste für die Menschen. Und die Linien des Bogens wiederholen sich, wenn man hier so mal guckt. Also der Regenbogen ist so ein großer Bogen. Dann sehen wir auf den Gesetzestafeln, nicht? Das ist auch so ein Bogen. Und dann finden wir den Bogen auch wieder beim siebenarmigen Leuchter und beim Armschwung des Salomo. Ne? Also der malt also ganz schön schwungvoll, der Chagall, ne? Immer mit einem Bogen dort dabei. Ja, es wurde auch gesagt, da sieht man auch so ein paar Häuser, wie so eine kleine Stadt oder ein Dorf und auch Flamme dabei. Das macht der Chagall öfter. Der Chagall ist ja auch von der Religion her Jude gewesen und hat in seiner Heimatstadt Witebsk in Russland, hat er das erlebt. Einmal waren auch Verfolgungen durch Kommunisten, die damals Christen, auch Juden teilweise verfolgt haben. Und dann im Zweiten Weltkrieg, nicht? Die Nazis, Judenverfolgung. Die Nazis waren ja auch bis Witebsk und weiter gekommen und haben Russland da versucht einzunehmen. Und da haben sie auch ganz schön gelitten. Ja, dann das Tier da unten, das ist so ein bisschen rätselhaft. Vielleicht deutet das damit an, dass einfach auch Opfer dargebracht wurden. Wir sehen nämlich den Leuchter, wir sehen Gesetzestafeln, wir sehen ein Opfertier. Und das ist also auch die Absicht von Chagall. Es soll so verdeutlichen, dass damals die Freude Salomos, als der Tempel eingeweiht wurde. Salomo hat ja den ersten Tempel gebaut. Vorher war das ja nur so ein Zelt, die Stiftshütte. Und Salomo hat im Auftrag Gottes einen richtigen Tempel gebaut und war bei der Einweihung dann auch mit dabei. Und das war für ihn ein großer Grund zur Freude. Nicht? Gott hat sein Versprechen gehalten. Dem Vater David wurde versprochen, du wirst keinen Tempel bauen, aber dein Sohn, nicht? Dein Nachkomme wird den Tempel bauen. Und das ist tatsächlich geschehen. Und dann war ein ganz wunderbarer Gottesdienst und Salomo war ganz voll Freude und hat auch vor dem Volk auch den Tempel eingeweiht. Ja, so ein Bild von Chagall ist immer wieder wie ein Suchbild. Man kann immer wieder was entdecken. Und Salomo, der Nachkomme des Königs David, sollte also einen Tempel bauen und er konnte Verheißung und Erfüllung erleben. Das ist so ein erster Impuls heute. Ich finde, dass dieses Bild eine ansteckende Freude ausstrahlt. Und so wäre schön, wenn wir uns alle so ein bisschen von dieser Freude anstecken lassen. Das fällt uns bei so einem schönen Tag mit so gutem Sommerwetter natürlich leichter. Ich sehe auch viele fröhliche Gesichter. Aber es geht auch um die Freude an Gott. Das Leben ist manchmal schwer. Wir haben manchmal harte Situationen in unserem Leben, aber Gott möchte, dass wir doch immer wieder zu einer Freude kommen, die besonders auch in ihm gegründet ist. Gott gönnt uns Freude, Gott gönnt uns Glück, dass wir Momente erfahren, in denen es uns gut geht. Und da gibt er uns auch Festtage wie Himmelfahrt oder auch den Sonntag, damit wir Freude finden. Und so sagt es auch der Kirchenvater Augustinus, wer Gott sucht, der findet Freude. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Wer Gott sucht, findet Freude. Und der Salomo, denke, der hat da auch ganz viel Freude gefunden. Und lassen wir uns so von dem Schwung und der Freude des Salomo anstecken. Salomo hat den Tempel in Jerusalem eingeweiht. Und da hielt er dann auch eine Festrede. Die will ich jetzt nicht wiedergeben, die ist ganz schön lang. Aber aus seinem Gebet, er hat dann auch vor dem Altar Gott angebetet und hat den Tempel im Gebet geweiht. Und da hat er ein Gebet gesprochen. Und da lese ich mal einen Abschnitt aus 1. Könige 8, 22 bis 28. Dann trat Salomo vor den Augen der ganzen Gemeinde Israel vor den Altar des Herrn, breitete die Arme zum Himmel aus und betete. Herr, du Gott Israels, weder im Himmel noch auf der Erde gibt es einen Gott wie dich. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. So hast du an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt. Der heutige Tag ist Zeuge dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du meinem Vater David, deinem Diener, versprochen hast. Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich? Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe? Herr, mein Gott, achte dennoch auf mein demütiges Gebet und höre auf die Bitte, die ich heute vor dich bringe. Ich habe mal so ein bisschen die Kapitel drumherum gelesen. Das muss also ein riesiges Fest damals gewesen sein. Der Tempel wurde eingeweiht. Erst einmal musste ich ein bisschen schlucken, denn der Tempel selber, das Tempelgebäude, das besteht aus dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und diese beiden Räume waren durch einen Vorhang voneinander getrennt und das Ganze maß 30 mal 15 Meter. Gar nicht so groß, wenn man recht überlegt. Wie groß ist die Kapelle hier im Grundriss? Also vergleicht das mal, kommt fast hin. Also 30 mal 15 Meter war der Tempel. Aber der Gottesdienst selber fand ja auch gar nicht da drin statt und auch die Opfer nicht, sondern da drin war das Heiligtum und das Allerheiligste in diesem Raum. Und da gingen nur die Priester rein, um dort eben Gott noch besonders anzubeten, auch mit Räucheropfern und so weiter. Gottesdienst wurde vor allen Dingen vor dem Gebäude. Da war also ringsherum ein großer Festplatz. Und da war auch der Altar, wo dann die Tiere verbrannt wurden. Das war draußen. Und draußen konnten sich dann Tausende versammeln und dann Gottesdienst feiern. Und dann wurde geopfert und der Priester ging dann mit einer Schale mit Blut zum Beispiel, ging er in den Tempel und besprengte die Bundeslade einmal im Jahr. Und so muss man sich das dann etwa vorstellen. Wir gehen hinein in die Kapelle, wir bleiben nicht draußen stehen. Wäre ja was, wenn nur der Pastor in die Kapelle geht und betet und segnet dann draußen wieder die Gemeinde. Und die Gemeinde steht draußen und singt Lieder. Wäre ein bisschen komisch. Aber damals war es so. Das war etwas anders, als wir es gewohnt sind. Aber es war ein ganz großes Fest. Und da steht auch, dass ganz, ganz viele Tiere geopfert wurden. Und so dann auch durch Gebete, durch Opferhandlungen und so weiter der Tempel eingeweiht wurde. Was auch ganz wichtig war, die sogenannte Bundeslade wurde in den Tempel überführt. Die war vorher an einem anderen Ort in Jerusalem, so einem provisorischen Heiligtum. Und nun brachten die Priester die Bundeslade. Also vier Träger, vier Priester hatten so Stangen auf den Schultern und haben dann so einen Kasten, der war vergoldet, haben den getragen. Da drinnen waren diese Gesetzestafeln, die Gott dem Mose damals ja so einen Auftrag gegeben hat. Und dann haben sie das in das Allerheiligste gestellt, in den heiligsten Bereich des Tempels. Dort stand dann die Bundeslade. Und da waren so Engelfiguren darüber auch kunstvoll, so dass das ein würdiger Platz war für die Bundeslade. Und dann heißt es, als die Bundeslade im Tempel war und die Priester wieder rausgingen, dann erschien die Gegenwart Gottes wie eine helle Wolke und war im Tempel und um den Tempel so herum. Da merkten die Israeliten, das ist ja wie bei Mose, wie bei der Wüstenwanderung. Die Herrlichkeit Gottes ist gegenwärtig. Ja, da wurden dann Tiere geopfert, die wurden teilweise auf dem Altar verbrannt und Teile wurden aber auch gemeinsam gegessen. Durch das Gebet, das Salomo da gesprochen hat, können wir Gott auch ein bisschen besser kennenlernen oder den Glauben, den wir haben. Da betet er, Herr, du Gott Israels, weder im Himmel noch auf der Erde gibt es einen Gott wie dich. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. Also in den deutschen Bibelübersetzungen steht immer Herr, du Gott Israels. Das Wort Herr dann in großen Buchstaben. Und wenn das in großen Buchstaben steht, dann weiß man, im hebräischen Text steht da der heilige Gottesname Yahweh. Ich bin, der ich bin. Dieser heilige Name, den man nur ganz ehrfürchtig damals gebraucht hat. Ja, und dieser Yahweh, der ist der Gott Israels. Er ist aber auch der Vater Jesu Christi. Wir glauben an denselben Gott. Der Gott Israels, Yahweh, ist auch der Vater Jesu Christi und damit auch unser Gott. Und er ist der allein wahre Gott. Alle anderen Götter sind menschlich erdachte Trugbilder. Und Gott möchte, dass wir ihn allein verehren. auch alle möglichen Götzenbilder, die in den Naturreligionen oder in den hinduistischen Religionen da verehrt werden, das sind alles Götzenbilder aus Holz oder Stein, die können nichts, sie sind keine Götter. Wir glauben an einen lebendigen Gott, nicht, der wahrlich existiert und den wir anbeten dürfen. Ein lebendiger Gott, der steht zu seinem Bund, er hält sein Wort und schenkt Güte und Liebe. Aber es ist auch wiederum so ein kleiner Appell hier vorhanden. Du stehst zu deinem Bund und erweist deine Güte und Liebe allen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Unser Herz ist oft geteilt. Das kennen wir selber. Wir haben auch so viele Probleme und Sachen, die wir regeln müssen. Wir müssen uns auch mit Geld beschäftigen und mit vielen Dingen, damit unser Leben funktioniert. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir nicht mit ungeteiltem Herzen Gott dienen. Aber wir sollen uns danach ausstrecken. Ungeteiltes Herz bedeutet aber auch nur diesen Gott. Also kein Horoskop, kein Hufeisen oder was weiß ich, wo wir meinen, das Glück einfangen zu können, sondern allein Gott. Das ist ungeteiltes Herz. Also nicht, dass wir perfekt sind. Das sind wir auf der Erde sowieso nicht. Wir sind nie perfekt. Erst wenn wir im Himmel sind, sind wir perfekt. Und sonst hätte Jesus ja gar nicht für uns sterben müssen später. Das hätten wir ja gar nicht gebraucht, wenn wir perfekt wären. Aber ungeteiltes Herz bedeutet, nur diesen Gott sollen wir verehren. Keine anderen Götter, keine Götzen, kein Aberglaube und, und. Das ist eben der Anspruch der Bibel, der auch da ist, dass wir dem Gott, unserem Gott auch dienen sollen. Wir sollen an ihn glauben, ihn lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und dann betet der Salomo weiter, aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich, wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Also der Salomo lässt hier durchblicken in seinem Gebet, er weiß genau, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Aber Gott ist nicht zu erhaben, um den Menschen nahe zu sein. Natürlich ist Gott größer als ein Tempel, natürlich ist Gott größer als eine Kapelle. Natürlich erfüllt Gott das ganze Weltall, aber er ist auch ein gnädiger und barmherziger Gott, der bei den Menschen wohnen will. Der möchte uns Menschen nahe sein. Und der Tempel ist der Ort, wo der Name Gottes, seine Gegenwart, wohnt. Der Tempel ist ein Ort des Gebetes. Das wird auch in dem ganzen Kontext deutlich, wenn man das alles liest. Ja, und unsere Kapelle, ich musste dann auch unweigerlich an unsere schöne Kapelle denken. Da habe ich dann nochmal in der Chronik nachgeguckt. Da war man sich dann früher wohl gar nicht so einig, ob die im Jahre 1908 oder 1909 eingeweiht worden ist. Da hat jemand in einer Chronik anscheinend mal in so die altdeutsche Schrift und was weiß ich dann nicht so gut entziffern können. Aber in der offiziellen Chronik steht 1908, wurde diese Kapelle hier in Feckerhagen eingeweiht. Das hat also keiner von euch erlebt, aber eure Vorfahren, die haben das hier erlebt. Und das muss eine große Freude gewesen sein. Nachdem man lange Jahre wahrscheinlich Hausversammlungen hatte oder nach Kassel-Mönchenberg gefahren ist zum Gottesdienst. Ja, aber das war bei den Baptisten früher immer so, dass man erst so eine Art Hauskreis gegründet hat, richtig Hausgemeinden. Und später dann, wenn die Gemeinde groß genug war, hat man dann Kapellen gebaut oder heute eben modernere Gemeindehäuser. Die Kapelle ist auch ein Ort des Gebetes. Viele russlanddeutsche Christen schreiben noch an ihr Gemeindegebäude Bethaus. Klingt ein bisschen altmodisch, wir gehen ins Bethaus. Aber das gibt's tatsächlich bei jungen Leuten schon wieder in Augsburg und anderswo. Dann nennen die das aber Gebetshaus. Nicht Bethaus, sondern Gebetshaus. Das klingt ein bisschen moderner, ist aber die gleiche Sache. Und da kommen dann ganz viele junge Leute auf einmal in Augsburg und treffen sich rund um die Uhr jeden Tag der Woche zum Gebet. Und Gott tut da auch große Wunder und viele Bekehrungen und Wirkungen Gottes. Ganz toll. Aber auch eine Kapelle ist ein Ort des Gebetes, ein Ort, an dem der Name Gottes angerufen wird. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Wir haben auch eine Bundeslade. Unsere Bundeslade ist das Wort Gottes, das jeden Sonntag hier verkündigt wird. Die Bundeslade, da ist ja, sind ja die Gebote drin. Und das Wort Gottes, unsere Bibel, da sind auch die Gebote drin. Aber noch mehr, auch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. So ist das Wort Gottes, die Bibel ist unsere Bundeslade. Aber die sollen wir nicht nur anstaunen, sondern wir sollen sie auch gebrauchen. Sondern wir sollen die Gebote Gottes, das Evangelium, sollen wir lesen, hören und danach leben. Dann haben wir auch einen Leuchter. Ich meine jetzt nicht die Kerze hier, die ist auch schön, aber unser Leuchter, unser siebenarmiger Leuchter ist der Heilige Geist. In der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, sieht man diese Symbolik auch, Leuchter und Heiliger Geist. Und daran denken wir besonders in einer Woche, wenn wir Pfingsten feiern. Der Heilige Geist ist unser Leuchter und wir bringen auch Brandopfer, Räucheropfer bringen wir vor Gott. Das sind unsere Gebete, unser Lobpreis. Wenn wir gemeinsam da vorne mit euch singen, da bringen wir zu Gott Lobopfer. Macht euch das mal bewusst. Da singen wir nicht nur Lieder, die uns mehr oder weniger gut gefallen, sondern das bringen wir Gott wohlgefällige Opfer dar, Lobpreisopfer. Und unsere Gebete sind auch wie Opfer, die wir zu Gott bringen und die Gott auch angenehm sind. Gott möchte ja, dass wir ihn ehren. Gott möchte, dass wir ihm singen. Gott möchte, dass wir Gebete sprechen, dass wir mit ihm Kontakt haben. Dazu sind wir hier. Das ist ja die eigentliche Bestimmung auch, dass wir Gott dienen im Gottesdienst, dass wir ihm Lobpreisopfer darbringen. Aber auch, dass wir unsere Bundeslade haben, dass wir auf die Worte Gottes achten, dass der Leuchter da ist, der Heilige Geist. Möge er immer bei uns auch brennen, jede Kerze sozusagen. Ja, lasst uns auch immer wieder beten, dass die heilige Wolke, die damals kam, als die Bundeslade in den Tempel gebracht wurde, möge diese heilige Wolke auch immer wieder bei uns sein. Gnädige Heimsuchungen Gottes, dass wir es erleben, dass Gott einen offenen Himmel schenkt und offene Herzen und Menschen das Wort Gottes in sich wirklich aufnehmen und danach leben. Ja, eine Kapelle. Diese Kapelle wurde 1908 geweiht, Gott geweiht. Aber man kann immer wieder auch im Gebet die Gemeinde und auch die Kapelle Gott hinhalten. Hier sind wir. Wir weihen dir unser Haus, wir weihen dir unsere Herzen. Wir wollen für dich da sein und dich ehren. Wir selber können uns auch Gott weihen. Das kommt am deutlichsten bei der Taufe zum Ausdruck, aber auch immer bei jedem Abendmahl. Das ist auch ein Bundesmahl, wo wir uns an den Bund Gottes erinnern und uns Gott weihen. Wir gehören Gott. Trotz unserer Unperfektion. Wir sind nie perfekt. Wir haben immer wieder ein geteiltes Herz, aber weil Gott so gnädig ist und weil das Opfer Jesu gilt, dürfen wir kommen und uns immer wieder Gott weihen. Salomo betet, bist du Gott nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen zu wohnen? Ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich? Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe? Am Donnerstag dachten viele Christen an die Himmelfahrt Jesu. In Berlin sogar in Verbindung mit dem evangelischen Kirchentag, der heute zu Ende geht. Heute wird ja in Wittenberg groß Gottesdienst mit 100.000 Leuten gefeiert. Eine große Sache. Himmelfahrt ist die Intronisation Christi. Das heißt, Jesus Christus setzt sich nun auf den Thron zur Rechten des Vaters und regiert mit ihm als König. Und König Jesus ist ein größerer König als Salomo. In der Bibel heißt es einmal, hier ist mehr als Salomo. Es sagt Jesus selber, hier ist mehr als Salomo. Denn sein Palast ist der Himmel. Und das ist so schön. Ich habe gestern auch spät abends oder nachts in den Himmel geschaut. Hatte ich so irgendwie gedacht, morgen predigst du darüber, dann guck noch mal in den Himmel, guck dir das auch noch mal an. Und dann ging ich dann so knapp Mitternacht dann nach draußen auf die Terrasse, guckte in den Himmel und da kam gerade die ISS, die Raumstation, rüber. Die fährt ja so ein paar Mal drüber im Laufe des Tages und die sieht man auch nachts so 2-3 Mal. Wie so ein riesiges Flugzeug, also helles Licht und ganz langsam, bis es am Horizont wieder verschwindet. Das ist die ISS, die Raumstation. Weil hier, wenn dann Nacht ist bei uns, ist dunkel, aber die ist so weit oben, dass die Sonne noch dagegen strahlt. Und deswegen sieht man das. Und dann sah ich dann den großen Wagen und die ganzen Planeten, einen schönen Sternenhimmel gestern. Und das vermittelt uns doch etwas davon, was Größe ist, was Unendlichkeit ist. Und Jesus Christus eben, selbst der ganze weite Himmel ist zu klein, sagt Salomo. Der ganze weite Himmel ist zu klein, um Gott zu fassen. Unfassbar, ne? Und so groß ist Gott. Und trotzdem macht er sich auch so klein, dass er zu uns Menschen gekommen ist. Eben, er ist Gottes Sohn, Jesus und Mariensohn. Er hat sich auch ganz klein gemacht und als Kind in einem Stall in Bethlehem ist er zur Welt gekommen. Wir kennen seinen Lebensweg aus den Evangelien. Er wurde später gekreuzigt, er wurde dann aber auch von den Toten auferweckt. Und sein Tod war auch ein Opfer, ein Sühneopfer, das er ein für alle Mal geleistet hat. Nun müssen nicht mehr tausende Stiere und Schafe und Ziegen geopfert werden auf dem Altar. Jesus hat sich ein für alle Mal geopfert, um eben alle Sünden der Menschheit auszulöschen. Und wenn wir an ihn glauben, haben wir Anteil daran, dass wir auch diese Sündenvergebung dann erfahren dürfen. Seht das Lamm Gottes, das da trägt die Sünde der Welt, des Kosmos. So groß ist dieses Opfer Jesu Christi gewesen. Und deswegen brauchen wir heute nicht mehr irgendwie Schafe oder so da zu opfern auf dem Altar, sondern das ist ein für alle Mal geschehen. Das lesen wir besonders im Hebräerbrief, dass es das endgültige Opfer ist. Und dann ist Jesus zum Himmel aufgefahren. Und das geht bei uns Baptisten ja oft unter, weil meistens an Himmelfahrt die Bundeskonferenz ist. Und nur die, die zur Bundeskonferenz fahren, haben dann so einen Himmelfahrtsgottesdienst. In den Gemeinden wird, glaube ich, selten dann Himmelfahrt ein Gottesdienst gehalten. Eigentlich schade. Eigentlich ist das so ein schönes Fest und so wichtig. Aber wir haben auch die Konkurrenz des Vatertags und so, an diesem Tage. Das ist dann auch nicht so einfach. Das bedeutet aber, dass Jesus nicht mehr nur für Israel König ist, sondern nun ist er König des Himmels und König der ganzen Erde. Jesus Christus herrscht als König. Das ist der Sinn der Himmelfahrt. Und da verbindet sich dann auch der alttestamentliche Text mit dem Neuen Testament. Jesus ist mehr als Salomo. Er ist die Weisheit Gottes. Das Kreuz, der Tod am Kreuz, sagt Paulus, ist die größte Weisheit, die es gibt. Dass so, durch so ein anstößiges Opfer am Kreuz die Sünde der Welt ausgelöscht wird und die Menschen, die zu Jesus kommen, diese Vergebung auch dann erfahren können. Er ist etwas ganz Großes und nun ist er König der ganzen Erde und König des Himmels und gleichzeitig ist er nicht weit weg. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber weil er Gott ist, kann er überall sein. Er ist auch bei uns. Er ist auch dir nahe. Er ist auch in deinem Herzen, wenn du ihn einlässt. Und wenn wir ihn anrufen, ist er bei uns. Und er gibt uns auch gute Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist die eine große Verheißung. Und die andere ist, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Das sind die großen Verheißungen, die der große Herr uns gibt. Er ist der König des Himmels, aber er will auch unser Freund und Bruder sein und unser Erlöser und ist uns nahe. Auf ihn können wir uns verlassen. Jeden Tag ist er bei uns und das ist auch etwas ganz Wunderbares. Aber auch den Tempel, die Kapelle wollen wir nicht gering achten. Sie ist für uns ein Ort, wo wir uns konzentrieren können auf die Gegenwart Gottes. Ein Haus des Gebetes Hier rufen wir den Namen unseres Herrn an und wünschen uns, dass die Herrlichkeit des Herrn auch bei uns ist und uns anrührt und unser Leben reich macht und dass wir dann auch so fröhlich werden wie der Salomo, dass wir jubeln, ja, ne? Nicht nur beim Fußball, Dortmund hat gewonnen, sondern dass wir uns auch freuen eben, nicht? Der Herr ist zum Himmel aufgefahren, er regiert und er regiert auch in meinem Leben und was mir auch widerfährt, ich kann es aus Gottes Hand nehmen und er gibt mir Kraft, damit umzugehen. Nicht? Er bewahrt uns nicht vor Leid, aber er hilft uns hindurch. Und auch was Augustinus uns sagt, wer Gott sucht, findet Freude. Nicht? Das wünsche ich auch. Das ist ja auch so das Motto, unter dem ich hier ordiniert worden bin, wo der Frank-Vorner-Song auch aus dem Paulustext gesagt hat, eben, wir sind nicht die Herren über euren Glauben, aber wir sind Gehilfen eurer Freude. Und das will ich auch bei euch immer wieder sein. Amen.